Friedomann und Christinemann. Es werde Licht. Die Einheit von Geist und Materie in der Quantenphysik. Wenn die Erben zweier derartiger Schwergewichte der deutschen Geistesgeschichte ein gemeinsames Werk verfassen, dann horcht man erst einmal auf. Friedomann ist Enkel des berühmten Autors Thomas Mann, Christinemann Tochter des nicht weniger bekannten Physikers Werner Heisenberg. Letzterer war es auch, der mit seinen spektakulären Ideen die Quantentheorie in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts maßgeblich vorantrieb. Bis heute ist diese Theorie eine der allumfassendsten, aber auch unverstandensten Theorien über die Welt. Grund genug, sich mit ihr zu beschäftigen. In Es werde Licht nähern sich Friedo und Christinemann diesem komplexen Thema mit der nötigen Muße und zeigen, dass die Quantentheorie uns dazu zwingt, alles, was wir über die Natur und den Ursprung des Lebens wissen, zu überdenken. Blink Nummer 1. Auf der Basis der menschlichen Beobachtungsgabe entwickelte sich vor etwa 2500 Jahren eine neue Art des Denkens. Um zu verstehen, weshalb wir die Welt so sehen, wie wir sie sehen, lohnt ein Blick zurück. Wo und wann entstanden die Denkmuster, die uns noch heute prägen? Jahrtausende lang gewannen wir Erkenntnisse über die Erde, indem wir unseren Blick nach oben richteten. Schon vor etwa 18.000 Jahren fertigten Menschen in einer Höhle im französischen Lacaux ein Wandbild des Sommersternenhimmels an. Ihre astronomischen Beobachtungen hatten einen großen Nutzen für die bald aufkommende Landwirtschaft, denn sie halfen ihnen dabei, die unterschiedlichen Jahreszeiten zu erkennen. Da die Landwirtschaft zunehmend komplexer wurde, benötigten die Menschen bald auch geeignetere Techniken der Beobachtung. So ist das vor etwa 5000 Jahren errichtete Stonehenge nicht bloß Grabanlage und Kultstätte, es diente den Bewohnern dieses Teils der Erde auch als solare Beobachtungsstation. Die Anordnung der riesigen Steine erlaubte den Menschen nämlich eine genaue Bestimmung der Sommer- und Wintersonnenwende sowie der Tag- und Nachtgleiche. Anhand dieser konnten sie den Beginn von Frühling und Herbst erkennen. Diese Information nutzten sie wiederum dazu, genaue Saatzeiten festzulegen und die Ernte ertragreicher zu gestalten. Auch im alten Ägypten hatten die astronomischen Beobachtungen sowohl spirituellen als auch praktischen Nutzen. Spirituell waren sie in der Anbetung des Sonnengottes eingebettet. Praktisch nutzte man sie beispielsweise dazu, den Zeitpunkt der jährlichen Nilschwemme zu errechnen. Bis heute sind uns umfangreiche schriftliche Dokumentationen ihrer damaligen Beobachtungen erhalten. In der griechischen Antike entwickelte sich jedoch bald eine völlig neuartige Art des Denkens. Das lag vor allem an zwei Dingen. Erstens verfügten die Griechen aufgrund der vorangegangenen Zivilisation über ein umfangreiches Schriftwissen. Und zweitens hatten sie einen hohen wirtschaftlichen Produktivitätsgrad erreicht. Auf dieser Basis konnte sich ein neues menschliches Ideal entwickeln, das Streben nach Weisheit. So ist es kein Wunder, dass die Philosophie in einer Gesellschaft entstand, die sich um primäre Bedürfnisse immer weniger sorgen musste. Das Ziel der Philosophen war es, die Welt durch intensives Nachdenken zu durchdringen. Durch sie entstanden bald Theorien, die weit über die reinen Beobachtungen ihrer vorzeitlichen Vordenker hinausgingen. Philosophen stellten Vermutungen über Dinge an, die sich nicht offensichtlich beobachten ließen. Demokrit dachte beispielsweise, alles in der Welt bestehe aus kleinsten unteilbaren Einheiten, den Atomen. Platon sah hingegen im rein Geistlichen die Grundlage allen Seins. Übrigens, zeitgleich fand in China eine ganz ähnliche Entwicklung rund um die Weisheitslehre des Lao Tse statt. Zufall? Wohl kaum. Fortschritt durch Technik? Schon eher. Blink Nummer 2. Entgegen seinen Wurzeln entwickelte sich das Christentum zu einem Bollwerk der Wissenschaftsfeindlichkeit. Griechenland gilt unter anderem dank seiner Philosophen als Wiege der europäischen Kultur. Doch auch das damalige Geschehen im heutigen Palästina prägte die europäische Art des Denkens enorm. Von dort aus entwickelte sich nämlich das Judentum zum Christentum. Grundlage dafür war die jüdische Schöpfungsgeschichte. Besonders interessant an dieser ist, dass sie erstaunliche Parallelen zu modernen Erklärungsmodellen der Welt aufweist. Aus heutiger Sicht erscheint es sogar so, als hätten die Verfasser dieser Erzählung mit ihren metaphorischen Beschreibungen oft intuitiv richtig gelegen. Einige Beispiele. Die Schöpfungsgeschichte konstatiert den Ursprung allen Seins aus dem Nichts. Ganz ähnlich gehen auch moderne naturwissenschaftliche Entstehungstheorien davon aus, dass das Universum aus einem Zustand des Nichts entstanden ist. Diesen Vorgang bezeichnen sie als Urknall oder auch als Singularität. In der jüdischen Schöpfungsgeschichte steht, am ersten Tag sei überall Tohu Wabohu gewesen. Das hebräische Wort bedeutet in etwa Wirrwarr oder Chaos. Die Urknalltheorie geht ebenfalls davon aus, dass zu Beginn der Zeit eine chaotische Materialwolke das noch junge Universum füllte. Diese Wolke war so heiß und dicht, dass kein Licht durch sie hindurchdringen konnte. Es war also dunkel im Universum. Auch in der Schöpfungsgeschichte muss das Licht erst erschaffen werden. Gott vollbringt dies laut der Erzählung noch am ersten Tag. In der Urknalltheorie dauert der Vorgang des Lichtmachens allerdings etwas länger, nämlich in etwa 370.000 Jahre. Denn erst als sich die ersten Atome formten, ordnete sich auch der Materiehaufen. Dadurch wurde er durchlässiger und das Licht konnte ins Universum dringen. Mit der Erschaffung des Menschen trennen sich Schöpfungsgeschichte und die modernen Theorien des Universums allerdings. Die Erzählung von Adam und Eva ist dafür ein zentraler Bestandteil des christlichen Denkens. Aus der Vorstellung der menschlichen Ursünde entwickelt sich bald das christliche Menschenbild. Dabei war die christliche Tradition jedoch ausgesprochen wissenschaftsfeindlich. Im 4. Jahrhundert wurde das Christentum zur offiziellen Religion des Römischen Reiches. Kirchenvater Augustinus verfestigte die wissenschaftsfeindlichen Ansätze der jüdisch-christlichen Tradition, indem er den reinen Glauben über das Streben nach Erkenntnis stellte. Auch die ursprüngliche Botschaft der christlichen Liebe mündete zunehmend im Dogma. Selbst christliche Denker, die nur minimal von der offiziellen Kirchenlehre abwichen, wurden nun gnadenlos unterdrückt. Dies bedeutete nicht nur einen Stillstand der europäischen Kultur, sondern auch für die Wissenschaften. Erst als sich das christliche Europa durch die wissenschaftsbejahende islamische Kultur herausgefordert sah, löste es sich langsam aus seiner jahrhundertelangen Schockstarre. Es sollte aber noch bis ins 15. Jahrhundert dauern, bis mit dem Beginn der Renaissance eine neue Blüte des wissenschaftlichen Denkens in Europa aufkam. Blink Nummer 3. Der Konflikt zwischen Kirche und Naturwissenschaften führte dazu, dass sich die Wissenschaften ausschließlich mit den Materiellen beschäftigten. Bist du davon überzeugt, dass Religion und Wissenschaft nichts miteinander zu tun haben, sich gar konträr gegenüberstehen? Diese heute weit verbreitete Ansicht galt nicht immer, sondern entwickelte sich erst aus der Konkurrenz der beiden Denksysteme. Mit Beginn der Moderne entstand nämlich ein Dualismus zweier verschiedener Wahrheiten. Einer der wichtigsten Denker an der Schwelle vom Mittelalter zur Moderne war Nikolaus Kopernikus. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts entwickelte er die Theorie eines heliozentrischen Weltbildes. Kopernikus widersprach damit allerdings dem Weltbild der Bibel, denn wenn die Erde nur einer von vielen Planeten war, die die Sonne umkreisten, dann war die Menschheit auch nicht die Krone einer göttlichen Schöpfung. Kopernikus war allerdings nur einer von vielen Naturforschern, die mit ihren neuen Erkenntnissen der kirchlichen Lehre widersprachen. So ergab sich im Laufe der Jahrhunderte eine Zweiteilung der Wahrheit. Einerseits die geistliche Wahrheit der Religion und andererseits die wissenschaftliche Wahrheit der Naturwissenschaften. Ab dem 17. Jahrhundert spalteten sich die Naturwissenschaften in mehrere Fachgebiete auf. Die Wissenschaftler dieser Epoche vereinte dabei, dass sie Fragen nach der Seele und des Geistes ins Reich des Übersinnlichen verbanden. Sie grenzten sich damit von der auf reinem Glauben basierenden Sphäre der religiösen Wahrheiten ab. Diese Trennung von Materie und Geist oder auch Leib und Seele bezeichnet man als kartesianisches Weltbild. Auch ein weiteres Weltbild kam in dieser Zeit auf, der Determinismus. Nach diesem ist die Welt als geschlossenes System von Kausalketten zu betrachten. Alles folgt einem vorherbestimmten Naturgesetz, dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Sinnbildlich für dieses Denken steht der allwissende Weltgeist, eine Theorie des französischen Mathematikers Pierre-Simon Laplace. Dieser Weltgeist ist laut Laplace eine allwissende, absolute Intelligenz, die durch exakte Kenntnis aller Materie und Naturgesetze jeden vergangenen und jeden zukünftigen Zustand des Universums berechnen kann. Diese Vorstellung eines determinierten Universums sollte als Laplace'scher Dämon noch lange das Denken der Naturwissenschaften bestimmen. Für Zufall und den freien Willen war in einem solchen Denken kein Platz. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts sollte die nächste Revolution der Wissenschaften mit diesem Weltbild aufräumen. Blink Nummer 4. Albert Einstein bereitete mit seinen Entdeckungen den Weg für ein völlig neues Wissenschaftsparadigma, die Quantentheorie. Das deterministische Weltbild enthielt keine besonders frohe Botschaft für die Menschen. Wer lebt schon gerne in einer Welt, in der jedes noch so kleine Ereignis vorbestimmt ist? Dieses Daseinsverständnis änderte sich jedoch bald, nämlich in dem Moment, als Albert Einstein die wissenschaftliche Weltbühne betritt. Einsteins spezielle Relativitätstheorie aus dem Jahr 1905 beschreibt, dass Raum und Zeit sich relativ zueinander verhalten und nicht voneinander zu trennen sind. Zeit und Raum waren somit keine absoluten Größen, wie noch im 17. Jahrhundert von Newton beschrieben, sondern hingen ganz vom relativen Standpunkt des Betrachters ab. Diese Erkenntnis widersprach dem harten, deterministischen Weltbild der klassischen Naturwissenschaften. Einstein hatte jedoch die besseren Argumente. Seine Art zu denken spiegelte sich auch in seinem Charakter. Einstein verkörperte einen völlig neuen Typus des Naturforschers. Er war beweglich, bescheiden und darüber hinaus losgelöst von jeglichen Wissenschaftsideologien. Damit brach er mit dem seinerzeit vorherrschenden Typus des unterkühlten, überrationalen Forschers. Als man ihm 1921 den Nobelpreis für Physik verlieh, erhielt er den prestigeträchtigen Preis jedoch nicht für seine damals noch umstrittene Relativitätstheorie. Er bekam ihn für seine Abhandlung zum photoelektrischen Effekt, die er übrigens ebenso wie die spezielle Relativitätstheorie im Jahr 1905 veröffentlicht hatte. Ein fantastisches Jahr für die Physik. Der Fotoeffekt wurde schon im 19. Jahrhundert von Edmond Becquerel beschrieben und seitdem auch von verschiedenen Wissenschaftlern bestätigt. Bloß konnte ihn niemand vollständig erklären. Die Forscher fanden dabei keine Antwort auf die Frage, ob Licht als Welle oder als Teilchen zu begreifen sei. Doch dann kam Einstein. Dieser war nämlich der festen Überzeugung, dass Licht in Form der Lichtquanten unter bestimmten Umständen die Eigenschaften einer Welle, unter anderem die von Teilchen, annehmen kann. Also Welle und Partikel zur gleichen Zeit. Diese Erkenntnis war die Grundlage für die Quantentheorie. Erst sie konnte Einsteins These nämlich ausführen und begründen, wie wir im nächsten Blink erfahren werden. Blink Nummer 5. Die kleinsten Materieteilchen bestehen aus reiner Energie und haben sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften. Denkst du, bevor du auf einen Tisch klopfst, darüber nach, ob diese auch stabil genug ist? Wohl eher nicht, oder? Ein Tisch ist hart und fest. Er besteht aus Materie. Doch hast du dir schon einmal vorgestellt, was du sehen würdest, wenn du viel, viel näher heranzoomen könntest, bis auf die subatomare Ebene? Anders als in der griechischen Antike angenommen, ist das Atom teilbar. Es besteht aus sogenannten Elementarteilchen, wie dem positiv geladenen Proton, dem neutralen Neutron und dem negativ geladenen Elektron. Zwischen dem Atomkern und diesen Teilchen ist, vor allem, nichts. Man kann sich das Ganze ungefähr so vorstellen wie Planeten, die um eine Sonne kreisen. Inzwischen kennen wir viele weitere Elementarteilchen, die teils noch winziger sind als Proton, Neutron und Elektron. Erstaunlich an diesen Elementarteilchen ist, dass sie nicht nur aus winzigen Partikeln, sondern innerlich aus Energie bestehen. Der feste Tisch besteht auf der subatomaren Ebene demnach weniger aus fester Materie, sondern aus wandelbaren energetischen Strukturen. Den Tisch nehmen wir nur deshalb als fest wahr, weil darin unfassbar viele Atome in einer halbwegs stabilen Verbindung miteinander stehen. Die Elementarteilchen können sich außerdem auch ineinander verwandeln. Das tun sie, indem sie ihre elektrische Ladung ändern. Dies ist möglich, da jedes der Teilchen ein Antiteilchen mit genau entgegengesetzter Ladung besetzt. Das Elektron hat beispielsweise das positiv geladene Positron als Antiteilchen. Treffen die beiden Antagonisten aufeinander, heben sie sich gegenseitig auf und es entstehen zwei Lichtteilchen, die Photonen. Die erstaunliche Erkenntnis der Quantentheorie ist, dass die Elementarteilchen sowohl Welle als auch Partikel sein können. Nehmen wir dazu doch einmal die Photonen. Einsteins Entdeckung war, dass diese unter bestimmten Versuchsbedingungen eindeutig den Charakter einer elektromagnetischen Strahlung, also Wellencharakter, aufweisen. Unter anderen Voraussetzungen verhalten sie sich aber wie Teilchen. Deswegen kann ein Photonpartikel ein Elektron aus dem Atom sozusagen herausschlagen, indem es mit ihm zusammenprallt. Als Vergleich für diese doppelte Eigenschaft kann man sich einen Stein vorstellen, den man ins Wasser wirft. Einerseits hat dieser nämlich die Merkmale eines Teilchens, das Wasser verdrängt. Andererseits kann man aber auch die Wellen betrachten, die sich kreisförmig auf dem Wasser ausbreiten, nachdem man ihn darauf geworfen hat. Dieses Phänomen bezeichnet man als Welle-Teilchen-Dualismus. Jetzt kennst du zwei wichtige Grundsätze der Quantentheorie. Das war aber noch lange nicht alles. Blink Nummer 6. Im subatomaren Bereich gilt nicht das Kausalitäts-, sondern das Wahrscheinlichkeitsprinzip. Stell dir eine Reihe von Dominosteinen vor. Sind sie in einer ordentlichen Reihe aufgestellt, musst du nur den ersten Stein umstoßen und schon wird einer nach dem anderen fallen. Dieses nette Spielchen funktioniert, weil es das Prinzip von Ursache und Wirkung gibt. Zumindest auf der Ebene, auf der wir die Welt erleben. In unserem Alltag gehen wir fest von einem auf Newtons Theorie basierenden Prinzip der Kausalität aus. Auf A folgt B. Oder umgekehrt, wenn B sich ereignet hat, muss es auch ein Ereignis A gegeben haben. Ein Beispiel. Wenn ein Sack Reis umfällt, muss es dafür auch einen Grund geben. Vielleicht stand er schief und ein Windhauch hat ihn umgeblasen. Oder jemand hat dagegen getreten. Dieses kausalitäre Denken übertragen wir auf so gut wie alles. Zum Beispiel auf unsere Körper und sogar auf die Gesellschaft. Die Quantentheorie besagt nun jedoch, dass es dieses Ursache-Wirkungsprinzip auf der subatomaren Ebene der Elementarteilchen nicht gilt. Zumindest nicht eindeutig. Das liegt an der sogenannten Unschärferelation, einer Entdeckung Werner Heisenbergs. Der Unschärferelation nach ist es nämlich unmöglich, den zukünftigen Zustand eines Elementarteilchens vorherzusagen, selbst wenn man seine aktuelle Position, Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit kennt. Heisenbergs Entdeckung widerspricht dabei vollkommen unserer Intuition und den Erfahrungen, die wir in der Welt machen. Dementsprechend schwer fällt es uns, an sie zu glauben. Sie besagt, dass Elementarteilchen nicht unserer Vorstellung von Objekten mit einer klaren Position und einem Bewegungsimpuls entsprechen, Sie sind in ihrem Wesen nach unbestimmt und verhalten sich zufällig. Auf subatomarer Ebene gilt daher nicht als Kausalitäts-, sondern ein Wahrscheinlichkeitsprinzip. Dies lässt sich am Doppelspaltexperiment zeigen. Bei diesem wird Licht von einer Quelle durch zwei sehr schmale Schlitze geschickt und das Muster, das sich auf einer dahinter befindlichen Leinwand ergibt, analysiert. Dabei zeigt sich, das Verhalten der Lichtteilchen lässt sich nicht vorherbestimmen. Es ist aber auch nicht völlig beliebig. Stattdessen gibt es eine begrenzte Zahl von Möglichkeiten, von denen einige deutlich wahrscheinlicher sind als andere. Diese deutliche Wahrscheinlichkeit, mit der sich Teilchen auf der subatomaren Ebene verhalten, hat auch Auswirkungen auf die Ebene, auf der wir Menschen die Welt erleben. Auf der Ebene von großen Objekten wie Billardkugeln, Planeten oder eben Dominosteinen kann man nämlich kausale Vorhersagen treffen. Denn der Einfluss des Zufalls ist hier fast vollständig aufgehoben, da in diesen Objekten unzählig viele Elementarteilchen beteiligt sind. Aus diesem Grund zerfließt unsere Wirklichkeit trotz der prinzipiellen Unbestimmtheit subatomarer Teilchen nicht in völligem Durcheinander, sondern zeigt sich relativ stabil. Und der Zufall der subatomaren Ebene ist auf der makroskopischen nicht mehr bemerkbar. Link Nummer 7. In der Quantentheorie gilt das Prinzip der Einheit. Ganz schön verrückt, wie die Quantentheorie unsere Intuition über die Welt auf den Kopf stellt. Mit ihr erreicht unsere Vorstellungskraft ihre Grenzen. Die Quantentheorie birgt aber noch weitere Eigenschaften und Konzepte. Anders als in der klassischen Physik gilt dort nämlich das Prinzip der Einheit. Ein wichtiger Grundsatz der klassischen Physik ist, dass die Welt aus separaten Elementen besteht. Die Physik beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen zwischen diesen Einheiten. Zum Beispiel beobachtet man, welchen Einfluss die Erdmasse auf die Umlaufbahn des Mondes hat oder auf die Fallgeschwindigkeit eines Apfels. Auf subatomarer Ebene gilt dieses Prinzip der getrennten Einheiten jedoch nicht. Denn Quantensysteme sind strukturell auf Einheit ausgerichtet. Das hat folgenden Grund. Wenn sich Elementarteilchen oder Atome miteinander verbinden, formen sie eine grundlegend neue Einheit. Die ursprünglichen Eigenschaften der Atome gehen in dieser Einheit sozusagen auf. Man kann sich dieses Verhalten der Elementarteilchen so vorstellen, wie die einzelnen Instrumente in einem großen Orchester. Hört man genau hin, kann man die unterschiedlichen Stimmen der Instrumentengruppen getrennt voneinander wahrnehmen. Versucht man hingegen, aus den vielen Geigen eine einzelne herauszuhören, wird man schnell feststellen, dass dies so gut wie unmöglich ist. Denn die Geige geht im Gleichklang der anderen Geigen völlig unter. Sie löst sich im großen Ganzen auf. So in etwa auch auf subatomarer Ebene. Dort verschwinden die einzelnen Elementarteilchen zwar nicht in der Einheit, sie verlieren jedoch ihre individuellen Strukturen und werden Teil eines größeren Ganzen. Ihre Einheit ist dabei mehr als die Summe ihrer Teile. Dieser Ganzheitscharakter wird besonders deutlich, wenn man betrachtet, dass Moleküle teils völlig gegensätzliche Eigenschaften zu den Atomen haben, aus denen sie bestehen. Das Molekül Wasser verhält sich beispielsweise ganz anders als seine Atome Sauerstoff und Wasserstoff. Diese werden nämlich erst bei minus 250 Grad flüssig. Wasser hingegen zwischen 0 und 100 Grad. Link Nummer 8. Die Quantentheorie liefert mit Qubits und Protyposis neue Erklärungsansätze für alles. Vorsicht, jetzt wird es richtig abstrakt. Auf Basis der Quantentheorie versuchen Forscher nämlich, ein vollkommen neues Erklärungsmodell für Materie, Energie und Informationen zu liefern. Ja, das ist genauso kompliziert, wie es sich anhört. Nach Ansicht einiger Quantentheoretiker besteht unser Kosmos aus Quantenbits, sogenannten Qubits. Qubits sind laut diesen Forschern der Urstoff des gesamten Universums. Aus ihnen entstand alles. Vom Urknall und der Entfaltung unseres Universums bis zur Entstehung des Lebens und der Evolution des Menschen. Man darf sich Qubits dabei aber nicht als winzige Teilchen vorstellen. Ganz im Gegenteil, ein Qubit umspannt den gesamten Kosmos. Prinzipiell handelt es sich bei einem Qubit um ein einfaches Zwei-Zustandssystem. Das heißt, genau wie das digitale Bit kann ein Qubit im Ergebnis nur zwei Werte annehmen. Diese werden wie auch beim Bit als 0 und 1 bezeichnet. Der Unterschied zwischen Bit und Qubit ist dabei, dass sich das Ergebnis von letzterem nur mit der Quantenmechanik bestimmen lässt. Die im Qubit enthaltene Information darf man aber nicht mit einer Bedeutung verwechseln. Bedeutung beruht nämlich immer auf subjektivem Verständnis. Die reine Information ist im naturwissenschaftlichen Sinne dagegen immer bedeutungslos. Diese bedeutungsfreie Quanteninformation des Qubits bezeichnet man als Protyposis. Das Wort kommt vom griechischen Typeo und bedeutet »Ich präge ein«. Es soll aufzeigen, dass die abstrakte Einheit Qubit mit allen möglichen Formen, Gestalten und Bedeutungen geprägt werden kann. Ein Qubit enthält also heruntergebrochen zwei mögliche Informationen, Sein oder Nichtsein. Aus der nahezu unendlich komplexen Kombination von Quanteninformationen formt sich das, was unsere Welt ausmacht. Ob Materie, Energie, Leben oder Bewusstsein, alles entsteht, weil es Qubits gibt. Die Welt um uns herum ist demnach die aktuelle Erscheinungsform, also die aktuelle Prägung dieses immensen Möglichkeitsraums, den die Qubits erschaffen. Die konkrete Erscheinungsform des Qubits nennt man auch Kondensat. Die Protypusis kann dabei in drei Zustände kondensieren: Materie, Energie und Information. Doch halt, als reine Information? Das müssen wir uns im nächsten Blink nochmal genauer anschauen. Blink Nummer 9. Der Kondensation der Protypusis in Form von Materie und Energie folgte die Kondensation in Form von Information und Bewusstsein. Du fragst dich jetzt vielleicht, was diese abstrakten Konzepte mit dir zu tun haben. Nun, wahrscheinlich mehr als dir bewusst ist. Einige Quantentheoretiker sind nämlich davon überzeugt, dass jede Form von Leben und sogar unser Bewusstsein aus einer fortschreitenden Entfaltung der Protypusis entstanden sind. Quantentheoretisch betrachtet ist Leben ein besonderes Kondensat des Protypusis. Vorstufe des Lebens auf der Erde waren vermutlich chemische Reaktionen zwischen kurzen Strängen von Ribonukleinsäure. Die RNS-Stränge reagierten zufällig mit nahegelegenen Molekülen und begannen darauf, sich selbst zu klonen. An einem gewissen Punkt dieses Prozesses kam es dabei zu zufälligen Kooperationen zwischen den sich duplizierenden RNS-Molekülen und schützenden Membranen, die ein Innen und Außen definierten. Die ersten Einzeller waren entstanden. An dieser Stelle kondensierte die Protypusis erstmals nicht mehr nur als Materie und Energie, sondern auch in Form von Information. Als nächstes begannen die ersten Einzeller einen rudimentären Stoffwechsel mit ihrer Umwelt. Phasen der Stoffaufnahme wechselten sich mit solchen der Reproduktion ab. Einzeller, die sich dabei besonders effizient reproduzierten, setzten sich durch. Dass gerade sie sich verbreiteten, liegt am evolutionären Prinzip. Denn nur die bestangepassten Einzeller konnten ihren Fortbestand sichern. Doch was machte diese Anpassungsfähigkeit aus? Die Antwort? Die richtigen Informationen. Für die ersten Lebewesen, also die Einzeller, gewann die Umgebung nämlich plötzlich an Bedeutung. Um sich zu reproduzieren, mussten sie wissen, wo sich die besten Ressourcen befanden. Durch diesen Prozess gewannen diese ersten Lebewesen rasch an Komplexität. Mit der zunehmenden Komplexität des Lebens spezialisierten sich bestimmte Zellen auf die Verarbeitung bestimmter Informationen und die kooperative Vermittlung an andere Zellen, wie beispielsweise die Verarbeitung von Licht durch Augen. Diese Entfaltung des Kosmos vom Urknall über die einfachsten Atome hin zu komplexen Molekülen und zur Entstehung des ersten Lebens wird von einigen Quantentheoretikern als die Entfaltung der Protypusis begriffen. Die höchste Entfaltungsform oder das Kondensat der Protypusis ist dabei das Bewusstsein. Bewusstsein ist in diesem Sinne eine selbsterkennende Information und funktioniert nach quantentheoretischen Prinzipien. Die Parallele zwischen Bewusstsein und Quanten ist sogar unübersehbar, wie das folgende Beispiel erläutert. Das Problem beim Messen der Quanten ist, dass die Messung selbst das Ergebnis verfälscht. Ebenso beeinflusst die Messung des Bewusstseins das Ergebnis. Die Frage, was denke ich gerade, wirkt sich nämlich unweigerlich auf den Denkprozess selbst aus. Man kann sich das Ganze auch so vorstellen. Aus einer Vielzahl halbbewusster Gedanken wird beim Denkprozess einer herausgepickt und damit eine von vielen Möglichkeiten kondensiert. Das Bewusstsein ist damit die letzte und damit höchste uns bekannte Stufe der sich entfaltenden Protypusis. Doch wie kommt ein solches Bewusstsein überhaupt zustande? Blink Nummer 10. Die Photonen der elektromagnetischen Strahlung sind Träger von Leben und Bewusstsein. Wenn dir ein Licht aufgeht, dann benutzt du die Lichtmetapher, um eigentlich zu sagen, dass du gerade etwas erkannt hast. Diese für Erkenntnis stehende Lichtmetapher ist intuitiv richtig. Das wissen wir spätestens seit der Quantentheorie. Doch dazu später mehr. Denn bevor wir näher darauf eingehen können, müssen wir uns erst die elektromagnetische Strahlung noch einmal genau anschauen. Generell handelt es sich bei der elektromagnetischen Strahlung um Schwingungen im alles umgebenden elektromagnetischen Feld. Diese Schwingungen unterscheiden sich durch ihre Wellenlänge. Der Mensch sieht beispielsweise nur Schwingungen mit einer Wellenlänge zwischen 380 und 780 Nanometern als Licht. Außerhalb dieses kleinen, für uns sichtbaren Ausschnitts kann elektromagnetische Strahlung aber verschiedenste Wellenlängen haben. Die minimale Wellenlänge bezeichnet man als Planck-Länge, benannt nach dem deutschen Physiker Max Planck. Mit einer Länge von 1,616 × 10⁻¹⁵ Metern stellt sie die kleinstmögliche physikalische Längeneinheit dar. Die maximale Wellenlänge ist hingegen definiert durch die gesamte Ausdehnung des Universums. Neben dem Wellencharakter der elektromagnetischen Strahlung hat die Quantentheorie den Teilchencharakter der Strahlung entdeckt. Jede elektromagnetische Strahlung kann als Folge von Photonen betrachtet werden. Photonen sind Lichtteilchen oder Lichtquanten. Die Energie dieser Photonen wird umso größer, je kürzer die Wellenlänge ist. Elektromagnetische Strahlung ist die Grundlage des Lebens und des Bewusstseins. Während bestimmte elektromagnetische Strahlung, wie zum Beispiel Licht oder Wärme, für das Leben auf der Erde unerlässlich sind, können andere Wellenlängen hingegen tödlich sein. So können Mikrowellen Proteine zerstören und Röntgenstrahlung Krebs verursachen. Daran erkannten Forscher, dass alle biochemischen Prozesse von Lebewesen auf elektromagnetischen Wechselwirkungen beruhen. Unser Hirn beispielsweise sendet beim Denken extrem langwellige elektromagnetische Strahlung aus. An der Wellenlänge dieser Strahlung lässt sich hohe Konzentration, Entspannung und Tiefschlaf unterscheiden. Alle von unseren Sinnesorganen aufgenommenen Informationen über die Umwelt basieren auf elektromagnetischer Strahlung. Jetzt aber zu den Photonen und der Frage, wieso Licht Erkenntnis bedeuten kann. Die Photonen werden, beispielsweise im Auge, in elektrische Reize der Nervenbahnen übersetzt und ans Gehirn geleitet. Bei diesem Prozess fügt die im Laufe unseres Lebens gewachsene Struktur der Nervenbahnen im Gehirn den Informationen der wahrgenommenen Photonen weitere Informationen hinzu. Insofern lässt sich konstatieren, dass die Photonen selbst Träger des Lebens und des Bewusstseins sind. Wenn dir also ein Licht aufgeht, dann ist quasi ein Photon in dein Gehirn geschossen. Blink Nummer 11. Die Quantentheorie liefert auch Erklärungsansätze für Intuition, Inspiration und sogar Phänomene wie Fernwahrnehmung. Geistesblitze, der richtige Riecher, Eingebung. Das alles sind Phänomene, die uns wohl bekannt sind und für die klassische Physik dennoch keine wirklich befriedigende Erklärung parat hat. Mit der Quantentheorie aber sind Interpretationen abseits vom Mainstream möglich, die zumindest einen Blick wert sind. Intuition und Inspiration könnten Ausdruck der Quantenhaftigkeit unseres Denkens und Bewusstseins sein. Es könnte beispielsweise sein, dass der berühmte erste Eindruck, den jemand bei uns hinterlassen kann, mehr ist als bloß eine auf Menschenkenntnis basierende, rationale Einschätzung unseres Gegenübers. Was, wenn wir unbewusst die elektromagnetische Strahlung wahrnehmen und dadurch Zugang zu Informationen haben, die dem bloßen Auge verschlossen bleiben? Es gibt beispielsweise Menschen, die von sich behaupten, die Aura anderer Menschen sehen zu können. Ein möglicher Erklärungsansatz für dieses Phänomen wäre, dass diese Aura aus Photonen besteht, die in Form von elektromagnetischer Strahlung von jedem Menschen ausgestrahlt wird. Ähnlich könnte es mit sogenannten Heureka-Momenten sein. Damit meinen wir Momente, in denen wir nach langem Nachdenken plötzlich zur Lösung eines Problems finden. Eingebungen solcher Art kommen uns meist nicht, während wir angestrengt nach einer rationalen Lösung suchen, sondern in Momenten der Entspannung, in denen uns irgendetwas inspiriert. Könnte es sein, dass sich dahinter die quantische Struktur unseres Denkens verbirgt, in der sich plötzlich eine der verschiedenen Möglichkeiten der Protyposis in unserem Bewusstsein kondensiert und damit greifbar wird? Möglich ist es zumindest. Quanteninformationen könnten auch Phänomene wie Fernwahrnehmung erklären. Immer wieder berichten Menschen, sie hätten weit entfernte Personen oder Situationen wahrgenommen. Was, wenn sich hier Informationen durch Photonen übertragen und vom Empfänger der Fernwahrnehmung richtig interpretiert werden? Angesichts der extrem langwelligen elektromagnetischen Strahlung, die jeder Mensch über sein Gehirn aussendet, ist es möglich, dass andere Menschen diese Strahlung aufnehmen und in der Lage sind, sie richtig zu interpretieren. Dass unsere Welt nicht allein deterministisch beschaffen ist, sondern mit Quantentheorie gänzlich neue Möglichkeitsräume für die Interpretation der Welt um uns herum entstanden sind, ist überwältigend und befreiend. Doch was bedeuten die Entdeckungen der Quantenforschung für uns als Gesellschaft? Das schauen wir uns im folgenden und letzten Blink an. Blink Nummer 12. Die steigende Komplexität der menschlichen Gesellschaft braucht einen neuen, empathischen und kooperativen Menschen. Das radikale Umdenken durch die Quantentheorie beschränkt sich nicht nur auf die Wissenschaft. Auch die Gesellschaft ist von den neuen Perspektiven berührt. Unsere Welt wird immer komplexer. Um angesichts der unzähligen Erfindungen und Möglichkeiten noch sinnvolle Entscheidungen treffen zu können, reicht die herkömmliche, seriell logische Art des Denkens nicht mehr aus. Stattdessen förderte die zunehmende gesellschaftliche Komplexität eine andere Qualität menschlichen Denkens, das konstellative Denken, welches auf die gleichzeitige Erfassung, Bedeutungszuweisung und Beurteilung von Informationen spezialisiert ist. Eng mit dieser Art zu denken ist das Prinzip der Kooperation verknüpft. Oft wird ja behauptet, der Mensch handle vor allem egoistisch und aus einem Selbsterhaltungstrieb heraus. Das stimmt aber gar nicht. Vielmehr basieren unsere sozialen Systeme zu einem mindestens ebenso großen Teil auf Kooperation. Die technologische Entwicklung der Menschheit erleichtert darüber hinaus die globale Kooperation enorm, zum Beispiel über die globale Vernetzung und Kommunikation mittels sozialer Netzwerke. Um eine neue, auf Kooperation basierende Gesellschaft zu entwickeln, braucht es einen neuen Menschen, den Homo Empathicus. Heutzutage ist die Menschheit mit existenziellen, globalen Problemen konfrontiert, die nur durch einen tiefgreifenden Wandel der Gesellschaft hin zur Kooperation über Länder-, Kultur- und Religionsgrenzen hinaus zu meistern sind. Die thematische Bandbreite reicht dabei vom Klimawandel über neue Kriege bis hin zur Flucht und Migration. Insbesondere wir im vergleichsweise privilegierten Europa haben in diesem Kontext eine Verantwortung, unsere Privilegien für eine kooperative Lösung der globalen Probleme zu nutzen, um uns nicht abzuschotten in einer egoistischen Verteidigung derselben Privilegien. Dabei mag die Erkenntnis helfen, dass aus quantentheoretischer Sicht die Zukunft nicht vorherbestimmt ist, sondern in unseren Händen liegt. Somit kann uns die Idee eines einheitlichen Systems aus der Quantentheorie dabei helfen, eine bessere Welt zu schaffen, nämlich indem wir in unserer Gesellschaft kooperatives Verhalten statt Egoismus fördern. Das waren die Blinks zu Es werde Licht von Friedemann und Christine Mann. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass seit der Aufklärung ein rationalistisches, deterministisches Weltbild die Naturwissenschaften dominierte. Mit der Quantentheorie des frühen 20. Jahrhunderts wurde diese einseitige Weltsicht jedoch um eine Physik der Möglichkeiten, des Zufalls und der Einheit ergänzt. Nur wer die Erkenntnisse der Quantentheorie ernst nimmt, kann zu einem ganzheitlichen Weltbild und möglicherweise eine Antwort auf die Frage nach dem Ursprung der Welt finden. Und hier noch einen Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Lass dich von den Lichtblitzen treffen. Wenn dich der nächste Geistesblitz trifft, dann erinnere dich an die informationstragenden Photonen und versuche einmal, deiner Eingebung zu folgen. Denn wer weiß, vielleicht hat dein Bewusstsein gerade genau das richtige Photon eingefangen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreibe einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Es werde Licht und teile deine Gedanken mit uns.